Diese Woche gab es einen Bericht bei ProSieben über die königliche Familie in England. Das Weihnachtsfest wird sich in diesem Jahr grundlegend verändern für die royale Familie um Kate Middleton und Prinz William. Grund dafür ist der im Juli geborene Prinz George, der frischen Wind in den Kensington Palast bringen wird. Und dann wird zitiert: Alles fühlt sich jünger und lebhafter an. Endlich steht wieder ein Kind im Mittelpunkt. Das erfüllt Weihnachten wieder mit Zauber. Jetzt stehen nicht mehr und verstaubte Kartenspiele und lange Spaziergänge in der Kälte zur Wahl. Also ich denke, wir in dieser Gemeinde kennen das Gefühl auch ziemlich gut und manche Familien erfahren es genauso, weil hier in dieser Gemeinde bei manchen Familien sind neue Familienglieder angekommen, neue Kinder. In Matthäus Kapitel 1 und Verse 18 bis 25, da geht es auch um die Geburt eines Kindes, eines Fürstens sogar. Mit der Geburt Jesu Christi verhielt es sich aber so. Darum geht's dann in diesem Abschnitt von der Bibel. Und in dieser Bibelstelle lernen wir viel über drei Menschen, was man eigentlich erwarten würde. Wir lernen über den Vater, über die Mutter und über das Kind, Jesus. Über Maria ist nicht so sehr viel hier in diesem Abschnitt geschrieben, sonst in der Bibel schon viel, aber hier nicht so viel. Wir lernen, dass sie vom Heiligen Geist schwanger geworden ist, ehe sie ihren Verlobten geheiratet hatte. Über Josef lernen wir, dass er ein gerechter Mann war. Und weil er gerechter Mann war, und das war unter den Juden damals und auch heute ein wichtiger Begriff. Manchmal siehst du das auch in einem jüdischen Friedhof, wenn du Hebräisch lesen kannst, dann siehst du Ish Tzadik, das heißt ein gerechter Mann. Richtig bedeutend, das heißt, er hat sein Leben im Einklang mit Gottes Wort geführt. Und hier sagt es, dass Josef ein gerechter Mann war. Und er hat ein Problem gehabt. Das Problem war, dass seine Verlobte schwanger ist. Damals hieß Verlobung fast das gleiche wie Heirat, nur dürften sie nicht zusammenkommen ein Jahr lang. Und nach diesem Jahr, dann haben sie zueinander sich gezogen. Er war ein gerechter Mann, und obwohl das ihm stutzig gemacht hat, hat er gemeint, dass er sie einfach ruhig von ihr scheiden lassen würde. Er wusste, was für eine Auswirkung es geben würde für sie, für ihn, für die zwei Familien, wenn er dieses auf die große Glocke hängen würde. Gerade in dieser Zeit wurde Josef von einem himmlischen Boten angesprochen. Ein Engel. Und der Engel sagte zu ihm erstens die Schwangerschaft, und jetzt lernen wir von Josef noch etwas weiter. Die Schwangerschaft, sagte die Bote, die Schwangerschaft Marias wurde durch den Heiligen Geist bewirkt, das heißt Jungfrau Geburt, ohne Vater. So etwas kann nur Gott tun. Manche Leute meinen, selbst Gott kann das nicht tun. Aber Josef wusste, Gott hat bereits einen Menschen aus dem Staub gemacht. Aus Erde hat er einen Menschen gemacht. Und dann danach hat er einen zweiten Menschen gemacht, und zwar aus einem Rippen von dem ersten Menschen, Adam und Eva. Er wusste das, und er wusste, wenn Gott das tun könnte, könnte er auch die Jungfraugeburt bewirken. Aber die Jungfraugeburt war auch eine Erfüllung von der Prophetie, wie es hier zitiert ist. Wie, und hier spricht der Engel: Fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn das in der Gezeugte ist von dem Heiligen Geist, und sie wird einen Sohn gebären, du sollst seinen Namen Jesus nennen. Und dann spricht er später, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten, der spricht: Sie, die Jungfrau wird schwanger sein und seinen Sohn gebären, und sie werden seinen Namen Immanuel nennen. Eine Prophetie, 700 Jahre vorher, von dem jüdischen Propheten Jesaja. Jesaja 7, Vers 14 sagt: Siehe, eine Jungfrau, ich gebe euch ein Zeichen. Entschuldigung, es sagt: Ich gebe euch ein Zeichen. Eine Jungfrau wird ein Kind gebären. Manche Leute lesen das und sie meinen, es soll übersetzt werden: Eine junge Dame oder ein Mädchen wird ein Kind gebären. Aber wisst ihr was? Das hat jahrhundertelang so etwas gegeben und gibt es immer. Eine junge Dame gebiert ein Kind. Das ist kein Zeichen. Kein Zeichen. Auch wenn diese junge Dame nicht verheiratet ist, ist es kein Zeichen. Das ist nichts Besonderes. Er hat gemeint, etwas Besonderes, nämlich eine Jungfrau wird ein Kind gebären. Was nur Gott bewirken kann, das ist ein Zeichen. Und ich habe etwas Besonderes vor für euch, meinte Gott damals durch Jesaja. Und jetzt spricht der Engel zu Josef und sagt: Gott hat das jetzt in diesem Augenblick vor, dass das geschehen wird. Als Josef die Botschaft von Gott akzeptierte, nahm er eine Last auf sich, muss man verstehen. Er nahm eine Last auf sich. Menschen würden sagen, dass sein Sohn ein außereheliches Kind ist. Und man wisst, wie so ein Gerücht dann herumgehen würde in seinem Dorf, oder wo er auch immer Leute begegnen würde, eine Last. Wisst ihr was? Gott fordert solches immer wieder von Menschen, vor allem von Menschen, die ihn lieben, von Menschen, die Gott dienen. Er fordert, dass sie eine Last auf sich nehmen. Vor ein paar Jahren waren meine Frau und ich wandern gegangen in der fränkischen Schweiz. Und als wir auf einen Hügel gekommen sind, direkt so aus dem Wald, und dann war es offen und es gab einen Abhang da, und dort vor uns gekommen war eine Gruppe von 6 oder 8 Frauen. Und wir haben sie begrüßt und dann bemerkt, sie tragen alle Rucksäcke, nicht so groß, aber immerhin Rucksäcke. Und auf jeder Rucksack wird geschrieben: Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch. Bibelvers, Psalm 66, Vers 19, Luther-Übersetzung, findest du nur in der Luther-Übersetzung. Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch. Wir haben es bemerkt, wir haben es geschmunzelt. Und da haben wir dann gedacht, wie niedlich. Und dann haben wir sie angesprochen und gesagt, wir freuen uns, dass Sie solche Gepäcke tragen mit genau diesem Bibelvers darauf. Und das ist für uns wirklich etwas Wichtiges. Und sie haben geantwortet, oh, vielen Dank. Wissen Sie was? In unserer Gemeinde, da hat es manche Leute gegeben, die das gelesen haben und haben gesagt, wie kann man so etwas über Gott sagen? Er legt uns eine Last auf. Wie kann man so etwas über Gott sagen? Und dann haben Linda und ich zu denen unsere Geschichte erzählt, die mit diesem Bibelvers zu tun hat. Gott hat uns, auf uns eine Last gelegt. Auf uns eine Last gelegt. Und diese Last ist immer noch da. Aber gerade in dieser Zeit hat Gott auch uns diesen Bibelvers gegeben und spezifisch aus der Luther-Bibel-Übersetzung. Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch. Das ist etwas, das Gott zu Menschen tut. Auch besonders zu Menschen, die ihm lieben und ihm dienen. Manche Menschen meinen, wenn Gott mir wirklich gut wäre, dann wäre ich folgefrei, schmerzenlos und immer glücklich. Solche Menschen vergessen, dass sie Sünder sind, die in einer unvollkommenen Welt wohnen. Gott sagte zu Josef, ich habe einen Plan. Und du hast einen Beitrag zu erfüllen, damit mein Plan in Erfüllung geht. Josef, du trägst jetzt die Last um meinetwillen. Du trägst die Last um des Volkes willen. Ich lese in Vers 21 hier in dem Evangelium Matthäus Kapitel 1. Und sie wird, das heißt Maria, wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk erretten von seinen Sünden. Josef, ich habe einen Plan. Aber damit dieser Plan in Erfüllung geht, da hast du eine Aufgabe. Du hast einen Beitrag. Du musst den erfüllen. Es sagt in der Bibel, in Johannes Kapitel 15, dass Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wehe aber uns, wenn wir anfangen zu sagen, der Christ kann nichts tun. Der Christ hat wohl sehr viel zu tun. Und Paulus schrieb, ich kann alles tun durch Christus, der mich mächtig macht. So wirkt Gott durch Menschen. Und so oft, wenn Gott uns etwas Schweres im Leben vorbringt, da fangen wir an zu denken über uns selbst. Selbstverständlich, so sind wir halt. Wir fangen an, über uns selbst zu denken und denken, ja, wieso ich? Wieso meine Familie? Wieso jetzt? Wir müssen aber verstehen, wenn du Jesus Christus kennst, es geht nicht nur um dich. Und wahrscheinlich geht es nicht nur um deine Familie. Es geht auch um vielen Menschen. Es geht um seinen Plan. Was du momentan nicht verstehen kannst, aber er will. Und das bringt uns dann zu Jesus, die dritte Person in diesem Abschnitt aus der Bibel. Es sagt in Vers 21, ich lese das noch einmal vor, und sie wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk erretten von seinen Sünden. Damals gab es ganz viele Leute in der Nation, die gern Rettung haben wollten. Aber Rettung für sie hieß, dass sie von der Macht Rom befreit wurden. Manche Leute haben auch gedacht, Rettung könnte ich sehr gut gebrauchen. Aber sie haben gemeint, Rettung von Armut. Oder sie haben gemeint, Rettung von der Krankheit. Das Hauptproblem aber für die Menschen damals in Israel war Sünde. Wisst ihr was? Wenn es überhaupt keine Sünde in der Geschichte gegeben hätte, so hätte es keine Krankheiten auch in der Welt gegeben. Ich sage nicht, dass Krankheit immer mit Sünden zu tun hat. Ich sage, dass die Bibel uns erklärt, durch Sünde ist alles, was in der Welt schiefgegangen ist, gekommen. Durch die ersten zwei Menschen, die gesündigt haben. Von daher kommt es. Also dann hat Gott gemeint, wir gehen zu der Quelle. Wir werden die Heilung bringen, wo wir die Heilung brauchen. Und das ist, Menschen sind Sünde. Und sie brauchen Rettung von der Sünde. Man hört immer wieder von Organisationen, wir wollen eine neue Welt bauen. Ob sie das auf eine Plakate schreiben oder ob sie das als Werbung im Fernsehen vorbringen oder in Literatur schreiben, je nachdem. Man liest es immer wieder, man hört es immer wieder, wir wollen eine neue Welt schaffen. Wisst ihr was? Dieser Spruch ist ganz alt. Menschen haben seit Jahrhunderten gesagt, wir werden eine neue Welt schaffen. Und es ist niemals zustande gekommen. Und wisst ihr warum? Weil Menschen Sünder sind. Es wird immer daneben gehen. Und so ist Jesus in der Welt gekommen als Baby. Er ist in der Welt gekommen, damit er Menschen rette. Von der Sünde. Und genau wie Gott zu Josef gesagt hat, zu Maria gesagt hat, er muss eine Last tragen. So hat Jesus Christus selbst die größte Last getragen, als er sein Leben am Kreuz für uns gegeben hat. Das war die Bedeutung von dem, was der Engel gesagt hat. Er wird Menschen retten von ihren Sünden. Er stirbt an ihrer Stelle. Und dann gibt es noch etwas über die dritte Person hier in dieser Geschichte, Jesus. Und das heißt, er wird heißen Emmanuel, was übersetzt ist Gott mit uns. Wisst ihr was? Gott freut sich über Menschen. Gott hat Menschen gern. Selbstverständlich tadelt er sie. Und wir lesen in der Bibel auch, er bestraft sie. Wir lesen in der Bibel, dass Gott Menschen immer wieder anspricht und sagt, ihr habt ein Problem, kehr um. Aber was wir auch in der Bibel lesen ist, Gott hat Menschen sehr gern. Wir sollen das verstehen. Wir sind in Gottes Ebenbild gemacht. Heutzutage gibt es über 7 Milliarden Menschen in dieser Welt. Und die Bibel sagt Gott, dass Gott alles in seine Kontrolle hat. Wenn Gott die Menschen ungern hätte, so hätte es niemals 7 Milliarden Menschen in der Welt gegeben. Gott hat Menschen gern. Sein Name heißt Immanuel. Und das bedeutet Gott mit uns. Gott möchte mit uns wohnen. Gott, der Sohn, ist Mensch geworden und wohnte unter Menschen. Eine von den letzten Dingen in der Bibel, das geschrieben ist, Kapitel 20, glaube ich, oder 21 in der Offenbarung, eine von den letzten Dingen, wenn alles, was übel ist, vorbei ist, wenn der letzte Krieg gekämpft wurde und vorbei ist, wenn die letzten Krankheiten vorbei sind, sagt die Bibel, die Wohnung Gottes ist jetzt mit den Menschen. Gott wollte immer mit Menschen wohnen. Und ich möchte sagen, er möchte mit dir wohnen. Und für die Mehrheit von uns, das haben wir bereits gehört und kapiert. Aber es mag sein, dass es jemanden hier heute Abend gibt, der sagt, das ist mir neu. Das ist mir wirklich neu. Dass Gott mit mir wohnen möchte. Warum findet er mich so bedeutend? Er findet dich bedeutend. Er möchte mit dir wohnen. Und in dem Buch Offenbarung ist geschrieben von Jesus selbst: Siehe, ich stehe an die Tür und klopfe an. Wer die Tür aufmacht und mich einlädt, ich werde zu ihm hineinkommen und Gemeinschaft mit ihm haben. Das ist sein Angebot zu dir. Wenn das noch nicht in deinem Leben geschehen ist, dann möchte ich ermutigen, empfehlen. Sogar heute Abend klopft er an. Und er wartet auf uns, dass wir sagen, Herr Jesus, ich brauche deine Rettung. Ich brauche deine Vergebung. Ich brauche, was du für Menschen anzubieten hast. Und ich mache meine Tür auf. Ich lade dich, Herr Jesus, in meinem Leben hinein. Und wenn er hineinkommt, dann macht er es so in den Menschen, wo es einst dunkel war, wird es jetzt Licht. Ich möchte kurz beten.